HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Und unser Gast ist heute Claudia Klütsch aus Wesseling bei Köln. Sie ist gelernte Arzthelferin, inzwischen Schulbegleiterin, Ehefrau, Mutter, Nachbarin, Freundin und auch Oma. Und seit ein paar Monaten auch Autorin. Eine ganz einzigartige, außergewöhnliche Erfahrung hat sie gemacht und jetzt darüber ein Buch geschrieben. Angefangen hat alles im Jahr 2005. Mit einem Stückchen Papier, ein paar Zeilen auf Englisch drauf, rausgefallen aus einem XXL-Herrenhemd, genäht in Bangladesch. Guten Morgen, Frau Klütsch.
Ja, guten Morgen.
Was ist denn da los gewesen mit diesem Zettel? Was stand da drauf?
Da stand drauf, ich bin also übersetzt, ich bin ein armer Mann, bitte helft mir, Gott möge euch schützen. Und auf der Rückseite des Zettels eine Adresse in Bangladesch.
Sie haben was gedacht, als dieser Zettel Ihnen in die Hand fiel?
Na, erstmal war ich ein bisschen verwirrt, aber habe direkt da irgendwie den Zettel ja, für bare Münze genommen. Also, dass es wirklich ein Hilferuf ist, im Gegensatz jetzt zu meiner Familie.
Was heißt das, im Gegensatz zu meiner Familie?
Ja, meine Familie meinte, werf das Ding weg, da veräppelt dich einer.
So ein bisschen wie versteckte Kamera.
Ja, da hat sich einer einen Gag erlaubt oder ja, auf die Art und Weise versucht, irgendwie an Geld zu kommen.
Was war denn an diesem Zettel dran, dass Sie gedacht haben, nein, das ist kein Gag. Da braucht wirklich jemand tatsächlich aus einer Fabrik in einem anderen Land, in einem ganz anderen Kontinent Hilfe. Und wie durch einen Zufall öffnen Sie dieses Hemd und Ihnen fällt der Zettel in die Hände.
Ja, also die Art, wie das auf diesen Zettel draufgeschrieben war, das war so, also man sah, dass das in Eile geschrieben war. Es war anscheinend mit Tinte geschrieben und die Tinte war auch verwischt. Ich denke mal, wenn das jemand geplant hätte, der hätte das dann da irgendwie ordentlich da zu Hause in Ruhe draufgeschrieben und nicht so, wie das da aussah.
Das heißt also, Ihr Eindruck ist, das ist während der Arbeitszeit entstanden, vielleicht auch heimlich?
Ja, so war mein erster Eindruck. Also die Arbeitszeit hatte ich jetzt noch nicht mal gedacht, weil also zu dem Zeitpunkt wusste ich wirklich ganz, ganz wenig über Bangladesch oder überhaupt, dass da Hemden produziert wurden. Das war mir also ganz neu. Ich habe mich damit vorher nie beschäftigt.
Das war ja ein Geschenk Ihrer ältesten Tochter, genau. Dieses Hemd, zum 41. Geburtstag Ihres Mannes Martin. Genau. Und erst 3 Tage später haben Sie es ausgepackt aus der Wäsche. Was hat denn der Beschenkte, also Ihr Ehemann, gesagt?
Ja, also der saß unten. Ich bin dann mit dem Zettel nach unten und habe gesagt, hier, guck mal, das ist aus dem Hemd rausgefallen. Und dann sagt er direkt, ja, komm, wer weg, ne? Das ist Quatsch. Da veräppelt dich einer. Und dann habe ich gesagt, nee, also ich weiß nicht, ich glaube das nicht. Und habe mich dann erstmal in den PC gesetzt und habe mal versucht, diese Adresse einfach nur, ob es die überhaupt gibt.
Was haben Sie denn vorher gewusst über Bangladesch?
Also außer, dass das zu Pakistan mal gehört hat, was ich also im Erdkundeunterricht gelernt habe, dass es ein dritte Weltland war, wusste ich auch, aber mehr.
Und eben eines der Hauptproduktionsländer für Kleidung, ne?
Ja, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht.
Also begeben wir uns doch beide heute mal auf diese Reise. Und das Buch, was Sie geschrieben haben, hat einen sehr, sehr langen Namen. Es heißt, von einem kleinen Zettel, der in einem Herrenhemd um die halbe Welt reist und unser Leben für immer veränderte. Wir beide begeben uns jetzt zusammen mit den HR3-Hörern an diesem Sonntagmorgen auf eine Reise. Ich freue mich, dass Sie unser Gast sind, liebe Claudia Klütsch.
Gerne.
Ich bin ein armer Mann. Bitte helf mir. Gott möge euch schützen. Das stand auf dem Zettel, den Claudia eines Tages aus einem Herrenhemd ihres Mannes ihr entgegenfiel. Und darüber sprechen wir heute hier in den nächsten 2 Stunden bis 12 Uhr. Schmeiß das weg, da will dich einer veräppeln, hat ihr Mann Martin aber gesagt. Der hat aber seine neugierige Frau Claudia eben unterschätzt. Denn die hat sich an den PC gesetzt, sie hat nicht aufgegeben und sie wollte wissen im Internet, gibt es diese Adresse in Bangladesch eigentlich, die auf der Rückseite des Zettels stand. Welche Ergebnisse, Claudia, hat denn diese Recherche eigentlich ergeben?
Also in Bangladesch war diese Adresse, stand also der nächstgrößere Ort, das war Khulna. Mhm. Den habe ich gefunden. Dann gab es einen Distrikt, den habe ich auch noch gefunden. Aber diesen Ort, in dem Ghazi wirklich wohnt, den habe ich nicht gefunden.
Ghazi ist der Mann, der diesen Zettel
geschrieben
hat.
Genau, Ghazi ist
aber das wussten Sie ja eigentlich auch nicht. Sie wussten ja nicht, ist es ein Mann oder eine Frau?
Nein, das wusste ich nicht. Aber der Name Ghazi ist auch ja hier im Rheinland, hört man den ja schon mal öfter. Also den verbinde ich, also in erster Linie
habe ich ihn mit türkischem Joghurt.
Ich auch, mit oder Käse oder Joghurt, genau. Aber ich kannte ihn eben auch aus von muslimischen Bekannten als Vornamen. Aber wie gesagt, den Ort, jetzt wo Ghazi selber wohnt, den habe ich nicht gefunden. Heute ist mir klar, warum man den nicht finden kann.
Warum nicht?
Weil er so winzig klein ist. Das ist also praktisch eine Ansammlung von ein paar Hütten. Und der ist auf keiner Landkarte verzeichnet.
Sind Sie auch sonst ein neugieriger Mensch? Wollen Sie Dinge wissen?
Ja, also wenn mich was interessiert, dann gehe ich dem auf den Grund, ne? Und da setze ich auch alle Hebel für in Bewegung.
Warum haben Sie nicht aufgegeben bei diesem kleinen Zettel? Man hätte ja auch sagen können, okay, gucke ich jetzt mal, wo das liegt, komm, dann werfe ich ihn weg. Haben Sie ja nicht gemacht.
Nee, also für mich war das, dieser Zettel war für mich ein persönlicher Hilferuf.
Hm. Ein Mensch, der dahinter steht.
Genau, und ich wusste jetzt nicht, was steckt dahinter. Ist es jetzt wirklich nur, dass es Geldnot ist? Wird da vielleicht irgendwo einer gefangen gehalten, in Sklaverei, in sonst was? Also mir hätte das keine Ruhe gelassen, wenn ich da nicht hintergekommen wäre, was hinter diesem Zettel steckt. Und selbst wenn ich rausgefunden hätte, dass es nur eine Finte war oder ein Betrug, das wäre mir dann auch egal gewesen.
Es hätte Ihnen keine Ruhe gelassen. Das heißt, egal, was Sie dann in Ihrem Beruf gemacht haben, in Ihrem Alltag, der lief ja parallel weiter in Deutschland, war Gazi, der Schreiber dieses Zettel, immer in Ihrem Herzen und Ihrem Kopf, verstehe ich Sie da richtig, der hat Sie immer ein bisschen begleitet.
Ja, also es war immer dieses, wie kommst du an Informationen, ne? Was kannst du tun, weil ich kam ja selber jetzt nicht weiter, ne? Mit Google war ja jetzt erstmal meine Suche beendet und mein Mann, der saß dann an diesem Morgen am Kaffeetisch und der las die Express.
Das ist eine Kölner regionale Boulevardzeitung.
Genau. Und da gab es so eine Rubrik, Express hilft. Und dann sagt er so aus Gag, ja, dann ruf doch da mal an, vielleicht kann der dir ja helfen. Naja, und das hat er keinen Dummen gesagt. Ich habe sofort die Nummer mir Telefon geschnappt und habe es an dem Sonntag sogar einen erreicht dort. Und der war natürlich ganz aufgeregt und sagte, boah, toll, ne? Und ja, wir gucken, ne, was wir machen können. Und der hat mich dann an den Spiegel vermittelt und die haben dann tatsächlich Gazi ausfindig gemacht.
Also Sie haben sich Hilfe geholt. Ja. Sie haben das im Team dann eigentlich gelöst. Wie lange hat das gedauert, bis Sie dann tatsächlich die Anschrift, eine Telefonnummer, eine richtige Adresse hatten von diesem Mann, der den Zettel geschrieben hat, auf dem ja steht, ich bin ein armer Mann, I'm a poor man, I need money, bitte helfen Sie mir, please help me.
Ja, also ich habe zeitgleich zu den Recherchen, habe ich einen Brief auch losgeschickt mit Geld. Und das schnitt sich so, es waren circa, ich würde mal sagen 12 Wochen. 8 bis 12 Wochen, bis ich dann wirklich ein Gesicht zu diesem Zettel hatte.
Also Frau Klitsch, Sie sind eine Frau, die handelt, die heute auch noch ein bisschen erkältet ist, man hört es noch. Ja. Und mittlerweile verbindet ja die ganze Familie, das muss man auch mal sagen, auch die am Anfang skeptisch waren, ja, eine Freundschaft mit Gazi, der diesen Hilferuf verfasst hat und dessen ganzer Familie in Bangladesch. Sie sind sich auch begegnet und auf diese Reise müssen wir beide gleich mal mit den HR3-Hörern gehen, weil das ist ja ganz unglaublich. Da begegnen sich zwei Menschen aus zwei ganz unterschiedlichen Welten und haben sich vielleicht dann doch was zu sagen. Ob das so ist, klären wir gleich mit Claudia Klitsch, unserem Gast heute im HR3 Sonntagstalk, die das Buch zusammen mit Dirk Höhner geschrieben hat, von einem kleinen Zettel, der in einem Herrenhemd um die halbe Welt reiste und unser Leben für immer veränderte. Und das Ganze ist jetzt, wie viele Jahre her? Lassen mich rechnen, 2019, 2025, 14 Jahre. Ja? Genau. Diese Nachricht von Gazi, I need money, please help, da würden ja viele sagen, komm, viele brauchen Geld. Warum soll ich einem helfen, wenn ich dann Millionen anderen nicht helfen kann? Warum haben Sie gesagt, genau diesem Mann helfe ich?
Ja, weil er sich eben mit diesem Zettel an mich gewandt hat, gesagt hat, bitte helf mir. Das war für mich eben eine persönliche Ansprache. So habe ich es zumindest aufgefasst.
Aber Bargeld in einem Umschlag losschicken ist ja auch ein Risiko. Man weiß ja auch nicht, kommt das jetzt an, kommt das nicht an?
Natürlich, das war ein Risiko, aber
gute
wie gesagt,
Idee.
Ja, das war wahrscheinlich eine blöde Idee, aber was hätte im schlimmsten Fall, wären $30 weg gewesen. Da wäre jetzt auch nicht die Welt von zusammengebrochen. Die Miete hätte ich trotzdem noch bezahlen können.
$30 haben Sie in den Umschlag gelegt? Genau. Aber der Tageslohn für diesen Arbeiter in dieser Textilfabrik damals, der Ihnen den Zettel geschrieben hat, was hat der als Tageslohn bekommen?
Also diese $30 war damals ein Monatslohn. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht. Das war ein kompletter Monatslohn für 7 Tage, 12 Stunden Arbeit.
Ohne Pause?
Ohne Pause.
Also jeden Tag Arbeit in dieser Textilfabrik für Kleidung, die dann in die westliche Welt geht und dann hier eher niedrigpreisig oder eher hochpreisig dann verkauft wird, eher niedrigpreisig?
Da sowohl als auch. Da lassen teure Labels genauso wie Billiglabels produzieren in ein und derselben Fabrik.
Mhm. Mittlerweile haben Sie diese Fabriken gesehen, darüber reden wir nachher nochmal. Also, wenn so ein Umschlag mit 30 Euro bei Gazi ankommt, was macht das dann mit so einem Mann?
Also im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass er also erstmal ganz überrascht war, dass der Zettel wirklich jemand gefunden hat und auch geantwortet hat. Und er hat von diesen $30 für sein Dorf ein Fest gegeben. Also er hat so viel Essen eingekauft, dass alle im Dorf mitessen konnten. Mhm. Was mich also wirklich dann auch beeindruckt hat.
Er hat es also geteilt, dieses Glück.
Genau, er hat es geteilt und er teilt es auch bis heute noch. Es ist da also eine wahnsinnige Solidaritätsgemeinschaft in diesem Dorf. Da ist so jeder für jeden da.
Und er war in einer Situation, die wirklich schwierig war, die für jeden von uns der Familie hat schwierig ist. Der Vater war krank, seine Frau war in der Ausbildung, er hatte Schulden bei Freunden, bei Nachbarn. Ich kann mir vorstellen, auch ihm ist es ja nicht leicht gefallen zu sagen, ich brauche Hilfe.
Nein, er war damals eben wirklich in der Situation, dass er und sein Bruder die alleinigen Verdiener waren. Das heißt, sie mussten für 13 Personen das Geld heranschaffen. Der Vater war sehr krank, Krankenversicherung gibt es da nicht. Das heißt, Arzt, Medikamente, muss alles bar bezahlt werden. Ja, und er war in einer Situation, wo er sagte, ich war kurz davor, mir das Leben zu nehmen.
Was dann natürlich für die Familie geheißen hätte, noch ein Verdiener weniger. Genau. Und jetzt ist das ja wie ein Geldsegen, wenn ein Monatslohn plötzlich zu ihm kommt. Er aber eben auch sieht, mein Hilferuf hat eine Wirkung. Ein Mensch berührt das Herz eines anderen und der handelt, weil er sich das, und das konnten sie ja eben, wie Sie gerade gesagt haben, sie konnten sich das eben auch leisten. Dann ging das wahrscheinlich hin und her mit Kontakten und Briefen oder waren die ersten 2 Jahre?
Also wir sind im Prinzip nach diesem ersten Brief, der mit Geld dort angekommen ist, bekamen wir dann zu Hause Anrufe von Leuten, die sich für Gazi ausgaben und die Geld von uns wollten, wo wir aber merkten halt, da stimmt irgendwas nicht. Und Gazi hatte zu dem Zeitpunkt gar kein Telefon, also er konnte ja gar nicht sein. Und ja, da war für uns das Dilemma zu sagen, so, wenn wir jetzt noch mehr Geld darunter schicken im Briefumschlag, das kommt garantiert kein zweites Mal mehr an. Und dann ist damals eben über diesen Artikel, den der Spiegel damals geschrieben hat, ist der Dirk Höhler, mit dem ich das Buch zusammengeschrieben habe, auf unsere Story aufmerksam geworden.
Ein Mitarbeiter eines Privatsenders, der als Journalist arbeitet.
Genau. Und die wollten dann einen Bericht darüber machen. Und als sie dann hörten, dass wir kein Geld mehr schicken können, haben die dann kurzerhand gesagt, okay, wir bezahlen euch das, wir fliegen mit euch darunter.
Aber das ist ja eine ganze Kette. Der eine hilft dem einen, dann hilft der andere wiederum dem anderen. Also es scheint ein wirkliches Glück zu sein. Wir müssen gleich darüber reden, liebe Frau Klitsch, wie das ist, wenn man dann tatsächlich diesen Gurt im Flugzeug um den Bauch schnallt und sagt, jetzt geht's los. Jetzt treffe ich diesen Mann und betrete praktisch eine ganz andere Welt. Machen wir das?
Machen wir.
Ich habe das Gefühl, dieser Zettel hat einfach ganz viel bewegt. Denn Sie haben sich ja entschieden, hinzufliegen nach Bangladesch. Warum?
Ja, eben weil wir kein Geld mehr schicken konnten und wir nicht wussten, wie wir jetzt, wir hatten ihm praktisch einen Strohhalm dahin gereicht, hatten gesagt, okay, wir würden dir gerne helfen, aber wir wissen nicht wie. Ja, und es gibt da eben kein Bankkonto, so wie man hier, dass man sagt, schick mir deine Bankleitzahl, ich oder deine Kontonummer, ich schick dir Geld, das gab es alles
nicht. Warum gibt es das eigentlich nicht? Für die Arbeiter, die dann ihren Lohn bekommen?
Die kriegen den bar ausbezahlt.
Das heißt, es gibt natürlich auch keine Versicherung im Krankheitsfall.
Nein,
es ist völlig absurd, an so etwas wie eine Sozialversicherung, an eine Absicherung im Alter zu denken. All das gibt es nicht.
Nein, all das gibt es nicht. Und was noch hinzukommt, ist, die Textilfabrikanten haben Wohnungen und die holen sich bewusst Leute aus so weit entfernten Dörfchen. Dann werden die Zimmer nochmal an die Leute vermietet zu horrenden Preisen, sodass dann von dem 30 Euro Monatslohn im Prinzip 15 Euro oder so ausbezahlt werden. Weil der Rest geht dann für Miete drauf. Mhm. Also das ist, ja.
Und es hängen eben Familienmitglieder mit an dieser Kette, die von diesen 15 Euro leben. Sie wollten selber wissen, wie es vor Ort aussieht, oder wollten Sie wissen, wie Sie konkret Gazi und seiner Familie helfen können?
Beides. In erster Linie war es uns wichtig, wie können wir ihm helfen. Natürlich hat mich das auch interessiert, wie leben die Leute da. Wir sind da also völlig naiv sind wir dann.
Was wussten Sie denn bis dato? Mit was für einem Gefühl steigt man in dieses Flugzeug?
Wir sind da wirklich völlig blauäugig. Ich wusste gar nichts. Also ich wusste, dass es da warm ist. Ich wusste, dass es ein muslimisches Land ist. Ja, und dass eben auch da arme Leute leben.
Aha. Haben Sie darauf dann geachtet, dass Sie zum Beispiel nur langärmelige Oberteile mit einpacken, um keine religiösen Gefühle zu verletzen? Haben Sie an so etwas gedacht? Sonnencreme, Flipflops, was war wichtig?
Nee, also ich habe bequeme Sachen dann einfach nur mitgenommen. Normale T-Shirts halt. Was blöd war dann, dass ich nichts mitgenommen habe, was über den Po geht. So dass in der Jeans immer der Po zu sehen war, was dann häufig zu Irritationen führte, dass mir also wirklich da zig Männer auf den Po geguckt haben.
Das war dann vielleicht beim nächsten Mal dann doch anders, beim zweiten Flug. Also Sie haben in dem Punkt dann dazugelernt. Aber jetzt geht es ja erstmal darum, eine ganz neue Welt zu entdecken. Ja. Wer stand am Flughafen? Denn Sie hatten ja Ihren Mann Martin dabei, einen Reporter, der das alles mit der Kamera begleiten wollte. Wer hat Sie in Empfang genommen?
Ja, also eigentlich sollte unser Taxifahrer da in Empfang nehmen. Und wir kamen dann an diesem Flughafen raus. Das war für uns das Erste, was uns, wo wir gesagt haben, boah, weg hier.
Weil, weg hier? Warum?
Ja, dieser Flughafen, also dieses Außengelände war mit einem Bauzaun versehen rundherum. Und an diesem Zaun hingen hunderte von Menschen. Und die brüllten, was das Zeug hielt. Das sah aus, als würden die den Flughafen stürmen. Und überall bewaffnete Männer neben uns. Und ich dachte so, mal, was ist hier los, Bürgerkrieg? Und wir guckten uns wirklich alle an, kein Taxifahrer, nix.
Wo sind Sie denn vorher in den Urlaub hingeflogen?
Noch nirgends. Ich war noch nie geflogen. Das war mein
allererster Flug?
Ja, ja. Also krass. Wir haben vorher in Deutschland Urlaub gemacht, weil wir haben selber vier Kinder. Meistens ist Holland, ja, das war das Weiteste. Mal in Frankreich war ich mal, aber geflogen bin ich noch nie.
Das heißt, Sie kannten auch gar nicht Flugangst, weil Sie ja vorher noch nicht geflogen sind?
Nö.
Und wie war der Flug? Ruhig?
Ja, also er war schon sehr aufregend für mich. Also allein dieses, ja, wir fliegen jetzt dahin, du lernst den kennen, also geschlafen und so habe ich überhaupt nicht in den 16 Stunden. Ja, es war so, die Kinder auf der einen Seite lässt du alleine mit Opa, ne, geht da alles gut, dann warst du aufgeregt, was erwartet dich da?
Und jetzt plötzlich stehen da ganz viele Menschen an diesen Zäunen. Was war denn das dann?
Es waren Taxifahrer und Rikscha-Fahrer, weil die dürfen, ins Flughafengebäude dürfen nur Leute mit einer Flugkarte. Alle anderen müssen draußen bleiben und das heißt dementsprechend, haben die nach ihren Leuten gebrüllt, beziehungsweise nach Fahrgästen.
Du meine Güte.
Aber das muss man erstmal.
Und Sie haben gedacht, es ist gar kein Taxi und kein Rikscha-Fahrer da.
Genau, ja, unserer kam dann 20 Minuten später und dann haben wir ihn gefragt, Mensch, wo warst du denn? Und er sagt, da warum? Ich wusste ja, dass ihr wartet.
Na, jetzt stehen Sie in diesem, nach dem ersten Flug auf diesem neuen Kontinent, im neuen Land und warten auf Ghazi. War er auch am Flughafen oder wo haben Sie ihn das erste Mal gesehen?
Also bis wir Ghazi getroffen haben, das hat dann wirklich noch 2 Tage gedauert. Wir sind also in Dakar gelandet und von Dakar aus ging es dann eine Tagesreise weiter nach Kulna. Und von Kulna aus war es dann nochmal fast eine Tagesreise bis zu Ghazisdorf.
Okay, ein Abenteuer und eine wahre Freundschaftsgeschichte. Als Sie beide sich das erste Mal bisher nur verbunden über einen Zettel dann tatsächlich gegenübergestanden haben. Ja, wie begrüßt man sich? Handschlag, Umarmung, großes Lachen. Wie war das?
Ja, man war sehr aufgeregt, also eher genauso wie ich auch. Und ich hatte mir vorher 1000 Worte zurechtgelegt, was du sagst und was du machst. Und es ist im Endeffekt nichts übergeblieben. Wir sind dann aufeinander zugegangen.
Was wollten Sie denn sagen? Was war der Plan?
Ja, alles Mögliche, nett dich zu sehen und ich freue mich, ne? Und ja, aber es kam also kein Wort raus. Also es kam dann wirklich nur raus. Also hi Ghazi. Und er hielt dann unsere Hände und sagte, I'm proud, I'm proud, I'm proud, I'm happy, I'm happy. Dann lief man erstmal schweigend nebeneinander her. Man merkte so, beide wollten, aber wussten nicht, wie sie aufeinander zugehen sollten.
War das ein Kulturschock? Was war das?
Ja, ich denke, es waren so Berührungsängste, einfach dem anderen irgendwo nicht zu verletzen. Ne? Also, dass man irgendwas verkehrt macht oder in ein Fettnäpfchen tritt. Vorher hatte ich schon mal die Bekanntschaft gemacht damit, dass ich bin Raucherin und ich habe dann auf einem Marktplatz mir eine Zigarette angemacht, so völlig gedankenlos. Und da kam so eine alte Frau auf mich zu und beschimpfte mich auf das Übelste. Also man merkte, dass sie war richtig wütend. Und unser Fahrer schubste mich dann nur in das Auto rein und sagte, bist du wahnsinnig, ne? Hier ist Ramadan und du als Frau mitten auf dem Marktplatz machst dir hier eine Zigarette an, ne? So, und da hatte ich jetzt Angst, dass ich dann irgendwie Ghazi auch irgendwie vor den Kopf stoßen würde mit irgendwas. Aber wie gesagt, das hatte sich dann ganz, ganz schnell gelegt.
Wie war denn das Straßenbild, die Menschen, die Umgebung in diesem kleinen Ort, in dem der Textilarbeiter lebt?
Also ja, Straßen gibt es da nicht, das ist alles so ein besserer Feldweg, der da festgetrampelt ist. Also da passt mal wirklich gerade ein Auto durch. Der Weg zu Ghazis Haus, der bestand aus einem breiteren Holzbalken, der über ein Gewässer dann führte. Da musste man wirklich balancieren, dass man ins Haus reinkam. Aufregend, fremd, aber auch gleichzeitig irgendwo war es irgendwie paradiesisch. Die Kinder, die schwammen da in diesem Teich rum, die sprangen von den Bäumen in das Wasser rein. Als Außenstehender, der da nicht leben muss, sah es paradiesisch aus.
Das ist jetzt auf dem Land ja ein bisschen eine ländlichere Region. Aber in Dhaka, das haben Sie auch beschrieben in Ihrem Buch, das haben Sie ja in der Stadt selber dann, in der Großstadt, ganz anders erlebt.
Genau,
ne?
Also es ist wirklich, es gibt zwei Gesichter in Bangladesch. Und die Großstadt ist eben wirklich, es stinkt penetrant nach Urin. Das ist so das Erste, was einem da auffällt. Die Luft steht da und überall liegen Leute auf den Straßen, einfach neben den Straßen. Und man weiß gar nicht, liegen die da, weil sie schlafen. So sind die vielleicht schon tot. Es sind Krüppel, wirklich, also ohne Arme, ohne Beine. Eine Frau brachte mir ihr Kind mit einem Kopfverband, come with you, und wollte mir ihr Kind da lassen. Und ich habe dann wirklich erfahren, dass man, wenn ich 100 Euro bezahlt hätte, legale Papiere für dieses Kind bekommen hätte. Mhm. Das waren dann so Sachen, wo, ja,
die, also legal jetzt in Anführungsstrichen, ne? Das ist ja keine offizielle Adoption dann gewesen, sondern...
In Bangladesch wohl schon, das wären offizielle Papiere gewesen, damit ist eine Adoption da rechtens. Das hat mir ein deutscher Arzt dort gesagt.
Das heißt, Sie kommen aus Wesseling in Köln, bisher den Urlaub in den Niederlanden gemacht, Sie sind Mutter von 4 Kindern, kommen in diesem Land an. Das sind ja große Eindrücke, die Sie dort erlebt haben.
Ja, also wir haben abends sehr viel im Bett, wenn wir abends an dem Bett waren. Man hat das dann nochmal so Revue passieren lassen. Also dann kam einem schon wirklich die Tränen, dass ich gesagt habe, mein Gott, was ist hier los? Ne? Du kommst hier hin und möchtest einem helfen und eigentlich müsstest du einem ganzen Land helfen.
Mhm. Und was ist ein Menschenleben wert?
Ja, das ist das, was als nächstes dann kam, also, und das haben wir ja des Öfteren schon festgestellt, was da ein Menschenleben wert ist.
Die ersten Schritte in dieses Haus des Mannes, der Sie um Hilfe gebeten hat, das hat ja auch etwas damit zu tun, es kommt jemand, der sich einen Flug leisten kann, jetzt ja unabhängig davon, ob das eine Produktionsfirma bezahlt hat oder nicht, der in mein Land kommt und er bietet Ihnen die Gastfreundschaft an, obwohl es ja eigentlich ganz unterschiedliche finanzielle Verhältnisse sind. Konnten Sie das annehmen, seine Gastfreundschaft?
Jein. Wir waren also sehr überrascht darüber, erstmal wirklich wie erlebt, dass es wirklich eine Blechhütte war, eine zusammengeschusterte Hütte mit noch nicht mal einem festen Boden drin, es war ein reiner Lehmboden.
Für wie viele Personen, wie viele Menschen haben in der Hütte gelebt?
In dieser Hütte haben 13 Personen gelebt und die war vielleicht 4x4 Meter und an der höchsten Stelle vielleicht 2 Meter hoch. Ja, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie die Leute dort leben. Also und dann hatte er für uns dann irgendwelche Stühle noch rangemacht. Für mich hatte er einen riesen Ledersessel, wo immer er den her hatte. Es war nicht seiner. Ja, man fühlte sich ja schlecht eigentlich. Ne?
Sonst gibt es ja keine Möbel in der Hütte.
Nein, gar nichts.
Gab es ein Bett?
Ja, es gab Betten, aber ein Bett für 4 Personen. Hm. Also ein normales 90er Bett musste dann für 4 Personen jeweils reichen.
Jetzt heißt es ja, wenn man sich dann gegenüber sitzt, das würde ich gleich ganz gerne mit ihm besprechen, gibt es die Erwartungshaltung oder gab es sie von Ghazi und seiner Familie, dass sie helfen? Gab es einen Plan? Okay?
Ja.
Gleich mehr mit Claudia Klitsch im hr3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Also auf der einen Seite, Frau Klitsch, haben wir Köln-Wesseling. Ist eher so eine Chemiestadt, ja, vor den Toren Kölns. Eher ruhig und solide. Und auf der anderen Seite eine Großstadt in Bangladesch. Laut, hektisch, vermüllt, stinkend. Viele Menschen, die kein Zuhause haben auf der Straße. Die erste Begegnung mit dem Mann, der gesagt hat, ich bin ein armer Mann, ich brauche Ihre Hilfe. Was war die Erwartungshaltung? Was wollten Sie mit dieser Reise eigentlich bezwecken?
Also ich wollte mit dieser Reise bezwecken, dass ich diese Menschen, in dem Falle ja diesen 12 Menschen zu dem Zeitpunkt noch, dass ich denen helfen kann in irgendeiner Form, das Leben einfach besser zu haben, täglich Essen zu haben.
Das war der Hauptplan, also dass die Ernährung stimmt.
Genau,
ist Ihnen
denn
aufgefallen, dass die Kinder der Familie oder gar sie selbst, seine Frau, dass sie unterernährt sind, dass sie wenig zu essen haben, dass das Geld nicht reicht, um die Familie über Wasser zu halten?
Wir hatten ja vorher schon mal die Bilder geschickt bekommen und da hatten wir Bilder von Vater und Mutter eben und die sahen aus, also meine Kinder sagten nur, Mama, die sehen ja aus wie die Bilder, die wir von den KZ-Leuten gesehen haben. So abgemagert und hager waren die Leute. Mhm. Man sah, dass da wirklich Not war. Und als wir da hinkamen und das dann wirklich auch sahen, diese Hütte, die waren alle sehr, sehr dünn. Das Vieh, sie hatten eine Kuh, die war abgemagert, man konnte jeden Knochen zählen. Also man sah wirklich auf den ersten Blick, hier muss geholfen werden, die brauchen Essen.
Und wenn man sich aber entscheidet für diese eine Familie, weiß man ja, dass man Millionen anderen nicht helfen kann.
Ja.
Wie schwierig ist das?
Es ist schwierig, aber man muss sich davon eben frei machen. Man kann nicht allen helfen, das ist einfach so. Und das haben wir uns dann vor Augen geführt und wir haben gesagt, okay, wir sind auch nur eine normale Familie.
Mhm.
Und mehr geht eben nicht, aber 12 Leute am Leben zu erhalten oder am Essen zu halten, das ist ja schon was.
Wie berechnet man da eigentlich einen monatlichen Betrag und für welchen haben Sie sich dann entschieden?
Also wir hatten eben am Anfang hatten wir die 30 Euro, weil wir hatten vorher die Johanniter immer mit dem monatlichen Beitrag unterstützt und haben dann gesagt, okay, dann kündigen wir den und dann bekommt er die 30 Euro. So, und dann hatte irgendwann eine ältere Dame zu mir gesagt, ja, weißt du was, ich würde mich da gern dran beteiligen, ich mache jeden Monat auch 20 Euro, sodass ich ihm 50.
Mhm.
Dann ist die Dame verstorben. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, aber du kannst ihn ja jetzt nicht wieder auf 30 runtersetzen, weil man kennt das ja selber, ne? Nach oben kann man sich schnell dran gewöhnen, aber wieder runter, das ist dann schon schwieriger. Dann
haben wir das, auch von einer Einzimmer- in eine Dreizimmerwohnung zu ziehen als umgekehrt.
Genau. Und dann haben wir gesagt, okay, dann behalten wir die 50 Euro bei. Ja, und dann kam der Junge zur Welt und mit dem Tag, wo er in die Schule gegangen ist, haben wir dann nochmal 20 Euro Schulgeld bezahlt.
Also sind wir bei 70
wir sind
im
jetzt
Monat.
Im Monat bei 70 Euro.
Was macht das denn auf all die Jahre? Haben Sie es mal ausgerechnet?
Nee. Also ich habe das hat mal
also
irgendjemand, eine Zeitung hat es mal ausgerechnet, dass es irgendwas zwischen 10.000 und 12.000 Euro wohl sein müsste.
Gibt es Bedingungen dann für das Geld, wenn Sie sagen, okay,
ja,
der Betrag X ist für die Schule des Sohnes,
genau,
von Ghazi. Haben Sie sonst Bedingungen geknüpft?
Also er muss den Jungen zur Schule schicken. Das kontrollieren wir auch, das haben wir auch kontrolliert. Und wie gesagt, von den restlichen 50 Euro, mittlerweile liegt der Monatslohn in Bangladesch zwischen 60 und 90 Euro.
Mhm.
Das heißt, mit den 50 Euro kann er ja jetzt auch kein Luxusleben führen.
Aber er hat ja trotzdem mehr als jetzt Nachbarn, Freunde und Kollegen.
Ja, er hat aber auch ja zurzeit keine Arbeit. Das muss man eben auch so sehen, ne? Er verdient sich natürlich sein Geld weiter durch Nebenjobs noch und dazu. Deswegen wollten wir auch noch ein zweites Mal dahin, eben um zu gucken, was hat er jetzt wirklich mit dem Geld gemacht. Und er hat sich davon jeden Monat Steine gekauft, bis er so viele Steine zusammen hatte, dass er ein festes Haus bauen konnte.
Mhm. Und jetzt lebt die Familie in einem festen Haus. Über diesen,
genau,
zweiten Besuch würde ich gleich ganz gerne nochmal,
ja,
mit Ihnen reden. Also, wenn man sich entscheidet, in einer Region, in der der Tageslohn bei 1 bis 2 Dollar liegt, einer Familie etwas mehr zu geben, gab es dann Unruhe für Ghazi in der Dorfgemeinschaft?
Also Unruhe gab es dann nicht, weil dann war er mal in der Position, eben auch mal anderen helfen zu können.
Mhm.
Vorher hatten sie ihm ja ständig geholfen und in Zeiten, wo er nichts hatte, mit Geld oder mit Essen überbrückt, sodass er eben auch etwas davon zurückgeben konnte. Er hat zum Beispiel dafür auch gesorgt, dass für das Dorf eben ein Trinkwasserbrunnen gebaut wurde, beziehungsweise gegraben wurde, sodass das ganze Dorf jetzt endlich seit knapp einem Jahr über sauberes Trinkwasser verfügt.
Also das war vorher auch nicht der Fall.
Nein.
Und wenn es kein sauberes Trinkwasser gibt, ist das ja häufig dann auch die Ursache für Krankheiten.
Genau.
Und Hygienebedingungen können sich natürlich auch verbessern, wenn sauberes Wasser da ist.
Genau. Also da sah man ja sehr viele Kinder halt, die auch zum Beispiel Ausschläge hatten und so. Und man hat uns erklärt, das kommt eben durch das Arsen und Quecksilber, was in den Gewässern ist, eben durch die Textilindustrie. Es gibt dort keine Filter- oder Kläranlagen. Das wird alles ungefiltert da rein.
Mhm.
Und die Kinder trinken das. Die Babys kriegen ihre Nahrung damit zubereitet. Die baden da drin. Dann ist sauberes Trinkwasser schon eine wahnsinnige Erleichterung und Verbesserung für alle.
Wir wissen hier über viele Reportagen um die Bedingungen der Arbeiter in diesen Fabriken. Es gab schreckliche Tragödien in Bangladesch mit Fabriken, die eingestürzt sind, die gebrannt haben. Arbeitsbedingungen eben enorm schwierig, keine Umweltbedingungen. Was hat das in Ihrem Blick auf Kleidung, auf Konsum denn tatsächlich verändert? Darüber würde ich gleich mit Ihnen gerne reden, liebe Claudia Klütsch. Die Arbeitsbedingungen von Menschen, die in den Textilfabriken arbeiten, das Wasser, was verseucht wird in diesen Regionen. Ich glaube, heute kann keiner mehr sagen, dass er es nicht weiß. Hat das Ihren Blick auf den Konsum von Kleidung verändert? Denn Sie haben ja so eine Textilfabrik gesehen.
Ja, die Arbeitsbedingungen haben sich wirklich etwas verbessert. Also es tut sich was nach diesem schrecklichen Unglück damals. Also ich habe mein Konsumverhalten dahin verändert, dass ich mir nicht mehr so oft Klamotten zum Beispiel kaufe. Dass ich, weiß nicht, da mal ein billiges T-Shirt gesehen habe und da mal ein billiges T-Shirt, dann nimmst du mit. Ich weiß heute, dass da Menschen hinterstecken, die für einen Hungerlohn arbeiten müssen. Nur das Problem ist einfach, dass ich gesehen habe, dass es nicht nur Billiglabels sind, die da produzieren lassen. Das heißt,
welche Labels haben Sie denn gesehen, die wir auch hier in den Regalen haben oder in unseren Fußgängerzonen?
Ich habe Esprit gesehen, ich habe S. Oliver gesehen, ich habe Mangu gesehen, die alle in derselben Fabrik wie Kick und Taco auch produzieren lassen. Und die Leute, die dort arbeiten, die bekommen nicht mehr für eine Jeans von Esprit wie eine Jeans von Taco. Der einzige Unterschied ist, die Gewinnmarge für den einzelnen Unternehmer ist größer.
Wann war das? Von welchem Jahr sprechen
wir? Wir reden jetzt von 2018.
Also es sind keine Informationen aus dem Jahr 2006. Mittlerweile hat es die Unglücke, die Katastrophen in den Textilfirmen gegeben. Das haben Sie noch gesehen im letzten Jahr.
Ja, wie gesagt, wir waren in einer Fabrik drin, die allerdings von der Deutschen Stiftung unterstützt wird. Das war also wirklich eine etwas Vorzeigefabrik. Aber selbst da, man muss sich das vorstellen, es ist ein riesiger Raum und da sind zwischen 800 und 1000 Näher in einem Raum. Die Belüftung besteht aus einem riesigen Ventilator, der in der Wand eingelassen ist. Es ist ein unvorstellbarer Krach in dieser Halle, der übertönt wird mit ganz lauter Musik. Da weiß man nicht, was schrecklicher ist. Ich habe nochmal gefragt, ja, es ist ja so staubig, hier kriegen die Leute irgendwas zu trinken oder so. Nö, bräuchten die nicht, wäre dann gut belüftet alles.
Und aber das ist schon die Vorzeigefabrik, von der Sie sprechen.
Es gab dort wenigstens Brandschutztüren. Es gab nach amerikanischem System diese Leitsysteme, wie man die Fluchtwege findet, diese gelben Markierungen auf dem Boden. Es gab Feuerlöcher, die da hingen. Ja, man zeigt uns dann ganz stolz zum Beispiel die Verbandskästen, die bestanden dann aus einem Holzmedizinschränkchen. Da drin befand sich eine Brandsalbe, eine Mullbinde und ein Stückchen Pflaster. Ja, also es tut sich etwas, aber wirklich ganz, ganz, ganz lang.
Was heißt das für uns als Konsumenten? Nicht mehr kaufen, anders kaufen?
Ja, also ich habe auch dort, es gab da so einen Betriebsrat, der aus Frauen bestand, mit denen ich mich dann auch wirklich mal alleine unterhalten konnte, ohne dass da irgendwelche Offiziellen bei waren. Und die sagten ganz klar, wenn ihr hier nicht mehr kauft, sind wir alle arbeitslos. Weil sie sagten, wir haben zwar wenig, aber wir haben Arbeit.
Ich weiß nicht, inwieweit aber das Ziel sollte ja sein, Arbeitsbedingungen zu verbessern.
Genau.
Dass mehr ankommt, auch beim Arbeiter selbst.
Unsere Überlegung, die wir dann hatten, ist wirklich, dass es auf politischer Ebene geregelt werden muss. Wenn Firmen, europäische Firmen dort produzieren lassen, zu einem vernünftigen Lohn und zu menschenwürdigen Bedingungen da arbeiten lassen.
Also das hieße dann eine geringere Marge für die Unternehmen, aber eben bessere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen für die Arbeiterschaft. Man kann natürlich auch als Konsument immer wieder an die Firmen schreiben, nachhaken, den Finger in die Wunde legen. Man kann natürlich, wir haben ja gerade hier die HR3-Aktion Umwelthelden, die HR3-Umwelthelden, die suchen wir. Es gibt ganz viele Menschen, die hier schon ganz viel machen, indem man eben sagt, man kauft nicht noch ein billiges T-Shirt, sondern man macht einen Kleidertausch mit den Freundinnen dann eben mal alle Vierteljahr. Solche Dinge kann man ja nochmal besprechen im Freundes- oder im Familienkreis.
Ja, ich finde, man muss immer wieder in der Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen, dass es eben Firmen gibt, die da unten produzieren lassen und die auch wirklich beim Namen nennen. Und dass man dann wirklich sagt, Leute, tut was da unten.
2018 sagen Sie, haben Sie selber nochmal Textilfabriken gesehen und besucht, in denen die Bedingungen nicht optimal waren. Also jeder sollte sich wirklich beim Griff ins Regal an die Kleiderstange nochmal überlegen, woher dieses Kleidungsstück da tatsächlich kommt.
Genau, aber Sie sind ja auch selbst da nicht sicher, weil zum Beispiel Sie lassen eine Jeanshose in Bangladesch produzieren. Jetzt lassen Sie alles machen, außer diesen Druckknopf. Den lassen Sie jetzt meinetwegen in Belgien dran machen. Dann dürfen Sie die Hose als Made in Belgium verkaufen. Weil der letzte Schritt, der an dem Kleidungsstück vorgenommen wird, das ist das Herstellungsland.
Das heißt, die Wege sind gar nicht transparent?
Nein, die sind nicht transparent.
Und man hat das Gefühl, es sind europäische Standards, es sind europäische Löhne, aber das passiert eigentlich nur in diesem allerletzten Schritt.
Genau.
Wir müssen gleich nochmal drüber reden, denn Gazi, der junge Mann, der Ihnen den Zettel geschrieben hat, von einem kleinen Zettel, der in einem Herrenhemd um die halbe Welt reiste und unser Leben für immer veränderte, das ist ja auch der Titel Ihres Buches, das Sie zusammen mit Dirk Höhner geschrieben haben, müssen wir nochmal klären, was mit Gazi jetzt ist, denn der hat ja seinen Job in der Textilfabrik 2006 verloren. Und über Freundschaft reden wir, oder? Lärm, Staub, keine Pause. Für $1 Tageslohn schuften die Textilarbeiter am Bangladesch 7 Tage die Woche, 13 Stunden am Tag für T-Shirts, Hosen, Jacken, die wir hier tragen. Dazu gehört auch Gazi aus Bangladesch. Aber er hat durch einen Notruf, durch einen kleinen Zettel, den er in ein Hemd gesteckt hat und das Familie Klütsch aus Wessling bei Köln ausgepackt hat, sein Leben geändert. Die beiden Familien haben sich kennengelernt und Familie Klütsch aus Köln überweist jetzt monatlich einen Betrag von 70 Euro nach Bangladesch zur Familie von Gazi. 70 Euro sind mehr, als er selbst in einer guten Position in seinem Land jemals im Monat verdienen könnte. Aber unser hr3-Sonntagsgast Claudia Klütsch sagt eben auch, wir haben die Familie in eine Art mentale Abhängigkeit gebracht. Denn seit Jahren hat Gazi schon keine geregelte Arbeit mehr.
Das heißt aber nicht, dass er sich jetzt ausruht. Also wir waren ja jetzt, wie gesagt, 2018 nochmal unten und haben auch versucht, für ihn Arbeit zu finden. Und es ist tatsächlich so, dass da, wo er lebt, so gut wie keine feste Arbeit zu bekommen ist. Wir hätten für ihn Arbeit in Dhaka bekommen, aber wie gesagt, da hätten wir wieder das Problem gehabt, er hätte die ganze Woche in Dhaka bleiben müssen, er hätte dort eine Wohnung nehmen müssen. Ja, und dann wäre nach Hause so gut wie kein Geld gegangen mehr. Das heißt, die Familie zu Hause hätte wieder gehungert.
Genau. Würden Sie denn sagen, dass mehr Menschen nach Bangladesch, in dieses Land, was ja einfach von großer Armut geprägt ist, spenden sollten? Und wenn ja, wie? Sie machen es jetzt auf einem privaten, direkten, freundschaftlichen Wege. Aber es gibt ja auch Organisationen.
Genau. Also ich habe eine Organisation ausfindig gemacht, die ich für sehr gut halte. Und zwar heißt die Kinder in Bangladesch e.V. Und die investiert oder baut Schulen. Die baut auf dem Land eben Schulen für Kinder mit Mittagessen, weil denen ihre Philosophie ist, schenk einem armen Mann einen Fisch und er wird einen Tag satt oder lern ihm das Angeln und er wird sein Leben lang satt. Das finde ich eben eine sehr unterstützenswerte Organisation.
Der Untertitel des Buches ist ja eine wahre Freundschaftsgeschichte. Es ist eigentlich ja keine gleichberechtigte Freundschaft. Sie können ihm etwas geben und was kann er ihnen geben, dass man sich dann doch begegnet freundschaftlich und nicht einer das Gefühl hat, ich bin abhängig?
Also das fragen mich viele. Also ich sehe es so, dass Gazi mir, klar, Material kann er mir nicht zurückgeben, aber diese Einblicke, die er mir gewährt in sein Land, in seine Familie, er lässt uns teilhaben an dem, was in Bangladesch passiert, was bei ihm zu Hause passiert. Also wir sind mindestens 3-mal in der Woche per WhatsApp im Austausch, mehr wie mit manchen Freundinnen von mir, sodass wir, ja, also ich sehe es als Freundschaft eben an, weil es bezieht sich nicht nur auf die monatlichen Geldbeträge, die ich überweise, sondern es kommt von ihm eben auch immer was zurück. Dann kommen Bilder von den Kindern, dann malt zum Beispiel der älteste Junge malt ein Bild dann für uns, das schickt er uns dann als Foto. Ja, also für mich ist es eine Freundschaft.
Was nimmt man mit aus diesem Buch? Was wäre Ihnen lieb? Wenn wir es lesen, lernen wir ja etwas über Freundschaft. Wir lernen etwas, ernst zu nehmen. Ja, jemand braucht Hilfe und sich dann einzulassen. Und dann auch als verlässlicher Partner, das sind Sie ja über so viele Jahre schon, mehr als ein Jahrzehnt, dann da zu sein. Sie stehen an seiner Seite, egal wie es Ihnen ja auch finanziell geht. Das ist ja auch ein großer Betrag, die 70 Euro im Monat. Was lernen wir?
Also für mich wäre eben wichtig, dass die Leute einfach mitnehmen, dass man erstmal ohne Vorurteile auf Menschen zugeht. Gerade heute in der Zeit, wo es um Flüchtlinge und ich sag mal, dieser ganze braune Mob irgendwo wieder wach wird. Ja, dass man einfach wieder menschlich wird und herzlich wird.
Haben Sie das Gefühl, der Mensch hat vergessen, ein Mensch zu sein an vielen Stellen?
Ganz oft. Also ich habe manchmal so das Gefühl, es wird immer kälter und kälter. Also es fällt einem ja auch schon auf, wenn man zum Beispiel nur durch Köln geht, ne, wie die Obdachlosen manchmal beschimpft werden oder beguckt werden, wo ich immer denke, Leute, das sind Menschen, die da die machen das bestimmt nicht aus Spaß.
Liebe Claudia Klütsch, Sie haben nicht weggeschaut, Sie haben gehandelt. Und wenn Sie jetzt gehandelt haben, können ja ganz viele nicht sagen, ach nee, das geht nicht. Man kann daran Kritik üben, man kann sagen, okay, man hat jetzt einer Familie geholfen, tausenden anderen nicht. Aber es ist Ihre Entscheidung. Sie haben auf jeden Fall, wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken, können Sie sagen, ich habe etwas getan. Und ja, für diese 13 Menschen habe ich das Leben verändert. Das finde ich ganz spannend, weil alles hat angefangen mit diesem Handzettel. Das kann man nochmal nachlesen in Ihrem Buch von einem kleinen Zettel, der in einem Herrenhemd um die halbe Welt reist und unser Leben für immer veränderte. Ich wünsche Ihnen erstens gute Besserung und bedanke mich einfach für Ihre Herzenswärme. Das hat mich sehr berührt.
Dankeschön.
Einen schönen Sonntag noch. Gruß an Ihren Mann, ja?
Werde ich ausrichten. Vielen, vielen Dank.
Hat er noch Größe XXL bei Hemden?
Nein, hat nur noch XL.
Das ist doch gut.
Ja.
Also, tschüss.
Tschüss.
Bis bald.
Bis bald.